Sehr geehrte Damen und Herren, das ist natürlich echter Stress, wenn man so anmoderiert wird. Ich habe mich auf einen entspannten Vormittag eingelassen. Heute Nachmittag ist Stadtrat, da muss ich in Form sein. Also ich tue mein Bestes. Ich will den Ball zunächst aufnehmen, was die Sache mit Konstanz anbelangt. Also Sie müssen wissen, in Koblenz haben wir die doppelte Zeitrechnung. Wir sind eine sehr christliche Stadt. Wir rechnen natürlich 2017 nach Christus. Wir rechnen aber auch 6 Jahre nach Buga. Denn die Buga 2011, die war so etwas wie der Einschnitt, mindestens so bedeutsam für die Stadt wie Christi Geburt. Und das kann ich allerdings auch an der Sache mit Konstanz erklären. Im Jahre 2010, also ein Jahr vor Buga, war ich im Urlaub und wurde gefragt, wo ich herkomme. Habe ich gesagt, bin der frisch gebackene Oberbürgermeister der Stadt Koblenz. Sagt mein Gesprächspartner, ah, schön, an Bodensee. Das war schwer zu verkraften. Ja, und dann habe ich vor ein paar Jahren den Oberbürgermeister von Konstanz kennengelernt, war hier bei mir und sagte, wissen Sie, was mir neulich passiert ist? War ich im Urlaub, wurde ich gefragt, wer ich bin. Habe ich gesagt, bin der Oberbürgermeister von Konstanz. Ah, die Stadt an Rhein und Mosel. Das war schön. Das nennt man Marketing. Es hat sich was verändert. Kein Wunder. 3,6 Millionen Besucher bei unserer Bundesgartenschau war schon ein Mods-Event. Und das Schönste war ja, die Leute, die bei uns waren, laut Umfragen haben zu 66% gesagt, die 6 Stunden, die wir da auf der Buga-Gelände waren, die haben nicht genügt, um die Stadt und die Region kennenzulernen. Wir kommen wieder. Hat natürlich keiner geglaubt. Irrtum, sie kamen wirklich wieder. Wir sprachen vorhin schon kurz davon. Sollten Sie Knappheit gemerkt haben im Hotelwesen, hat es auch damit zu tun, dass wir auch in diesem Jahr 2017 mehr Übernachtungsgäste haben werden als im Buga-Jahr 11. Die Buga-Gesellschaft hat mir gesagt, sowas hat es noch nirgendwo gegeben. Stichwort Nachhaltigkeit. Die wird in der Stadt groß geschrieben. Das heißt, die Buga war wirklich eine Zäsur für die nächsten Jahre. Wir werden daraus auch Konsequenzen ziehen und die Kapazitäten im Hotelbereich erweitern und auch qualitativ hochziehen. Das nächste große Projekt ist bei Ihnen nebenan, Fährhaus am Stausee von Herrn Gotthard. Dort werden wir ein wunderschönes 4-Sterne-Hotel bekommen. Es gibt weitere Hotelprojekte, die zurzeit schon im Bau sind. Und ich bin im Gespräch mit großen Investoren, die hier noch einiges vorhaben. Stichwort Hilton, große Ketten und so weiter. Das allergrößte Projekt, das werde ich in meiner Amtszeit nicht mehr erleben, weil ich aus Altersgründen, ich weiß, sieht man mir nicht an, bedauerlicherweise zum 1. Mai nächsten Jahres meine Tätigkeit beende, was aber nichts daran ändert, dass wir noch Projekte im Visier haben, die über die Zeit hinweggehen. Das größte ist Koblenzer Hof an der Rheinfront Richtung Pegelhaus. Dort haben wir ein Riesenobjekt, das zurzeit noch vom ehemaligen BWB, also dem Bundeswehrbeschaffungsamt, belegt ist, heute Bein-BW, was zum Teil aber nicht begehbar ist, weil da ein bisschen was einstürzt und so weiter. Und die wollen die Immobilie in 2019 aufgeben. So hat jedenfalls die Bundesverteidigungsministerin uns schriftlich mit auf den Weg gegeben. Und dann geht die auf den Markt. Dann wollen wir ein großes Hotelprojekt, 4 Sterne Superior, draus machen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich mit dem Bundestagsabgeordneten, der jetzt auch aus dem Amt scheidet, Dr. Fuchs, verabredet bin, nachdem wir uns 8 Jahre um das Projekt gekümmert haben. Wenn es denn fertig ist, werden wir dort ein Glas Rotwein miteinander trinken. Wer Fuchs kennt, weiß, es werden eher mehrere Flaschen als ein Glas. Insoweit freue ich mich drauf. So viel zum Thema Konstanz und Koblenz und Buga und die Zäsur. Wenn Frau Wimmer jetzt noch in meinem Sichtfeld gewesen, ah, da ist sie, ja. Frau Wimmer, ich freue mich, Ihnen auch als Dekanin einfach sagen zu dürfen, dass wir uns als Stadt Koblenz sehr über die Tatsache freuen, dass die Informatik so im Aufschwung ist. Und das ist auch allseits spürbar, für die noch nicht so furchtbar mit der Geschichte der Universität hier Vertrauten. Das war ja mal eine pädagogische Hochschule, die sich sehr stark eben nur in der Lehrerbildung betätigt hat. Das hat sich nun deutlich erweitert. Und man kann sagen, die Informatik ist im Wirtschaftsgeschehen der Stadt markanteste Beispiel für die Verbreitung der universitären Arbeit auf sehr hohem Niveau. Das kann man wirklich bestätigen. Und was für uns wirtschaftspolitisch an der Informatik hier so wichtig ist, ist die Tatsache, dass eben sehr viele junge Leute hier ausgebildet werden und dann sich auch interessieren für Stadt und Region und überlegen, hier zu bleiben. Um Ihnen das zu erleichtern, haben wir ja jede Menge Projekte auch in der Zusammenarbeit zwischen der regionalen Wirtschaft und eben der Informatik. Und wir haben hier das Technologiezentrum, das einen Einstieg gibt in die Transformation in die Arbeitswelt, um einfach für die ersten Jahre für Start-up-Unternehmen eine Brückenfunktion zu übernehmen, um dann irgendwann sich vielleicht auch selbstständig zu machen, eigene Firma hier in Koblenz oder Region zu gründen. Rund 8000 Arbeitsplätze sind in der IT-Branche. Es ist nicht die größte unserer Branchen, aber eine bedeutende, Tendenz wachsend. An der Stelle, das gehört dann auch schon zum Thema Ihrer Tagung, ist die Transformation der Arbeitswelt sehr gut zu skizzieren. Wir haben in Koblenz 100.000 Arbeitsplätze auf 113.000 Einwohner. Das ist eine hohe Arbeitsplatzdichte. Aber die Stadt ist nicht mehr geprägt, wie das früher mal war, vom Militärwesen. Wir waren mal der größte Militärstandort in Deutschland, jetzt sind wir noch der zweitgrößte. Das verdanken wir aber nicht mehr den Uniformierten, sondern das verdanken wir dem Bundeswehrzentralkrankenhaus, eben dem schon erwähnten Bein-BW, der inneren Führung und eben eher dem Dienstleistungsbereich rund um die kämpfende Truppe. Die kämpfende Truppe selber ist bei uns nicht mehr stationiert. Wir sind heute in erster Linie Gesundheitsstadt, das heißt, die Gesundheitsbranche ist unsere dominante Branche, aber eben in der Arbeitswelt insgesamt ist dieser Wissenstransfer, die moderne Dienstleistungsgesellschaft, IT-gestützt, allgegenwärtig. Das sehe ich auch im industriellen Sektor. Wir haben 8000 Arbeitsplätze im industriellen Sektor, was man im Allgemeinen in Koblenz auch nicht weiß. Zum Beispiel TRW, heute ZF, das ist Ersatzteilproduktion in der Zulieferindustrie, in der Automobilindustrie, zum Beispiel Bremsen machen die und so etwas. Wir haben Aleris mit Aluminiumproduktion bis hin zu Flugzeugen, die hier konstruiert werden und so weiter. Wenn man dort zur Firmenbesichtigung geht, dann ist das auch nicht mehr so, wie in meiner Jugend man industrielle Produktion gelernt hat. Das ist alles hochautomatisiert. Der normale Arbeiter, wie man ihn so kennt, den gibt es auch in solchen Firmen nur noch vereinzelt. Im Wesentlichen hat man Maschinenbauer, Techniker, Maschinenüberwacher und vor allem hat man eins, Softwareprogrammierer, die eben die ganzen Prozesse steuern. THW, ex heute ZF, haben mir gesagt, sie suchen zurzeit 100 Informatiker, 100, um sie sofort einzustellen. Ich habe gesagt, wie ist euer Kontakt hier zur Informatik? Sie sagen, ganz gut, kann aber noch besser werden. Also ich glaube, ich kann das wirklich sagen, für einen, der hier Informatik studiert und am Ende abschließt und sich in die Stadt verliebt oder in eine unserer zahlreichen hübschen Männer oder Frauen. Es ist in der Tat eine Stadt zum Bleiben und in puncto Arbeitsplätzen ist alles absolut im grünen Bereich. Es gibt, glaube ich, kaum eine zweite Stadt in Rheinland-Pfalz mit einer so positiven Arbeitsmarktbilanz. Das übrigens freut auch den Kämmerer. Kämmerer müssen ja grundsätzlich jammern, das haben sie mit Gastronomen und Hoteliers gemeinsam. Aber wir jammern auf relativ hohem Niveau. Also alle Städte in Rheinland-Pfalz sind verschuldet, jedenfalls die größeren. Die sind aber alle blind und wir sind die Einäugigen. Mit anderen Worten, wir haben zwar auch historische Schulden, aber einen relativ guten Haushalt, der gestützt ist mit sehr guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Und das hat eben auch mit diesen Transformationsprozessen zu tun, die uns eine positive Wirtschaftsentwicklung ermöglichen. Wenn ich schon bei dem Thema Transformation und Dienstleistung, Kundenorientierung bin, vielleicht auch noch ein Wort dazu aus Sicht der öffentlichen Verwaltung. Als ich vor knapp 8 Jahren als Oberbürgermeister anfing, habe ich eine sehr klare Botschaft übermittelt und die Botschaft lautete: Die Zeit der hoheitlichen Verwaltung ist vorbei, die denn geprägt waren von: Wir hier verwalten unsere Bürger und sind gnädig und lassen uns herab, hin und wieder mal dem Bürger einen Bescheid zu geben. Und wenn ihm der Bescheid nicht passt, dann kann er dagegen Einspruch einlegen und dann wird darüber beschieden und so weiter. So eine Denke, die gab es hier, wie in vielen anderen Städten auch. Und ich habe gesagt, wer immer so denkt, kann bitte umdenken. Heute haben wir ein anderes Verständnis von Verwaltung. Das Verständnis lautet, wir haben Kunden, unsere Kunden sind die Bürger, um diese haben wir uns zu kümmern, die bezahlen uns nämlich und wir sind Dienstleister am Kunden und glaubt nicht, dass der Kunde alternativlos auf uns angewiesen ist, er kann auch anders. Er kann zum Beispiel wegziehen, zum Beispiel im Umland, was wir den Bürgern dadurch erleichtern, dass wir bemerkenswerte Wohnungsknappheit haben in der Stadt und deswegen der eine oder andere über sowas sowieso nachdenkt, obwohl es so schön ist in unserer Stadt. Und deswegen ist ganz klar, wir haben, um den Bürger zu werben, es ist nicht so, dass es eine Gnade ist, dass die Verwaltung sich um die Bürger kümmert, sondern es ist eine Gnade, dass die Bürger uns Verwaltung brauchen. Ich habe das versucht, flächendeckend in der Verwaltung zu implementieren. Ich würde sagen, zu 90% gelungen. 10% sind noch da, die es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, aber es ist nicht mehr der Regelfall. Dafür haben wir ein breites Instrumentarium geschaffen von Sanktionsmöglichkeiten. Das unangenehmste Mittel ist das Petitionswesen. Ich gebe zu, das war ein Selbstschuss, den ich mir da gesetzt habe. Wenn man das nämlich einmal anfängt, kann man es nicht mehr aufhören. Also ich habe schon in meinem Wahlkampf die Aussage gemacht, jeder, der mich anschreibt, kriegt auch eine sachgerechte Antwort. Ich habe ja nicht geahnt, dass das dazu führt, dass man an einem normalen Tag 50 bis 100 Mails kriegt. Und jetzt bin ich in dieser Falle. Ich kann es mir nicht leisten, auch nur eine einzige nicht zu beantworten. Okay, ich muss sie nicht alle selber beantworten, aber ich brauche ein System, das jedenfalls sicherstellt, dass sich die Leute nicht beschweren, weil ich mein Versprechen gebrochen habe. Also haben wir eine Petitionsstelle gegründet, die innerhalb der Verwaltung dem all nachgeht. Das sind die Quäler, das ist sowas wie die Innenrevision. Die müssen die Ämter quälen und dafür sorgen, dass in einer vernünftigen Zeit diese Dinge auch beantwortet werden. Ich sage immer, ich kann nicht dafür garantieren, dass wir die Wünsche der Bürger erfüllen, aber dass wir sie sachgerecht prüfen, das ist das Versprechen, das wir umzusetzen haben. Das geschieht auch. Hilfsweise zweites Quälinstrument, Bürgersprechstunde. Auch selbstquälerisch, mache ich fast jede Woche und zwar in allen Stadtteilen. Jeder normale Bürger, jeder hat die Möglichkeit, seinen Oberbürgermeister innerhalb von 4 Wochen persönlich anzusprechen. 20 Minuten, muss natürlich vorher sein Thema sagen, damit ich eine Chance habe, mich darauf vorzubereiten, sonst ist nur eine Laberstunde. Aber wer irgendetwas an der Verwaltung auszusetzen hat, kann es mir persönlich vortragen. Diese Dinge werden vorbereitet und nachbereitet von der bereits erwähnten Petitionsstelle. Und wenn wir den Eindruck haben, dass irgendein Amt mit irgendeinem Bürger nicht sachgerecht umgegangen ist und ich erfahre es, schreiten wir dagegen ein. Vorgestern zum Beispiel hatte ich Bürgersprechstunde. Da streitet sich einer jetzt seit 3 Jahren mit der Verwaltung über eine Forderung über 92 Euro. Aus Datenschutzgründen sage ich nicht, worum es ging. 92 Euro. Der Verwaltungsvorgang dafür ist eine so dicke Akte, wenn ich die Personalkosten zusammenzähle, die dieser Vorgang gekostet hat, ist es mit Sicherheit ein 5-stelliger Eurobetrag. Er ist der Meinung, dass er hätte niemals zahlen müssen. Die Verwaltung ist der Meinung, sie muss zahlen. Zwangsvollstreckung, Schuldenbereinigung, Insolvenzverfahren, dieses ganze Konzert. Der Mann war mal im Gefängnis, war mal rauschgiftsüchtig, ist er aber heute definitiv nicht mehr. Er steht sogar in Lohn und Brot, machte gar keinen schlechten Eindruck. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich zahle Ihnen die 92 Euro, dann ist Frieden und Ruhe. Also solche Fälle gibt es, macht übrigens Spaß, wenn man helfen kann. Nicht immer kann man helfen, aber häufig schon. Also dieser Transfer hin zur Dienstleistungsverwaltung, der hat jedenfalls in unserer Stadt stattgefunden. Er ist noch nicht perfekt, er kann besser werden. Insbesondere was die Frage E-Government anbelangt. Da stecken wir noch relativ in den Kinderschuhen. Es hat zwar angefangen, aber es ist noch nicht gut. Wir haben ein sehr gutes Bürgeramt. Der ein oder andere wird davon gehört haben, direkt am Rathaus in der Gymnasialstraße, das ist eine Straße, die etwa 100 Meter lang ist und etwa so dicht befahren ist wie der Champs-Élysées. Aber dort ist das Bürgeramt und da ist immer viel zu tun als ein zentraler Ansprechpartner für alles, was Dienstleistung Stadt Koblenz bedeutet. Deren Dienstleistung Schritt für Schritt auch tatsächlich in Form von E-Government online abrufbar zu gestalten, ist unser Vorhaben. Wir sind ordentlich vorangekommen bei dem Ausstellen von Ausweisen, Personalausweis, Pässe und Ähnliches. Aber es gibt eben andere Dienstleistungen, die man auch noch tatsächlich online gestalten könnte. Was aber nicht bedeutet, alles nur noch online zu machen. Bei uns trifft man noch den Menschen. Und zwar nicht in der telefonischen Warteschleife, die jeder von uns schon selber durchlebt hat und durchlitten hat, wo er vielleicht nach 15 Minuten, wenn er Glück hat, schlimmste Beispiel ist die Telekom, dann irgendwann einen getroffen hat, der vielleicht sogar noch eine Kompetenz hat, eine Auskunft zu erteilen. Nein, E-Government ist bei uns nicht Ersatz für personale Kommunikation, sondern Ergänzung für die leichteren Vorfälle. Aber jeder Bürger, vor allem der nicht so technikaffine, muss auch eine Chance haben, dass man ihm persönlich hilft durch einen verständigen Menschen, den er selber ansprechen kann. Ja, Sie sehen also, auch in der öffentlichen Verwaltung tut sich was bei dem Thema, mit dem Sie sich jetzt hier die nächsten anderthalb Tage beschäftigen. Wenn ich daran nun im Weiteren nicht teilnehmen kann, liegt es nicht an mangelndem Interesse, sondern an der Tatsache, wie bereits erwähnt, dass wir heute Stadtrats haben. Das ist quasi mein Parlamentstag und darauf muss ich mich noch vorbereiten durch einigen Aktenstudium. Ich bedanke mich sehr, Herr Gauthier, für die Einladung, hier ein kurzes Grußwort zu halten, um Ihnen die Denke unserer Verwaltung zu dem Thema nahezubringen. Sollte ich jetzt Ihren Anspruch auf Unterhaltsamkeit nicht vollständig erfüllt haben, liegt das an der Uhrzeit. Im Laufe des Abends werde ich dann irgendwann besser, vor allem wenn sich die Perspektive der Zunahme von flüssigen Nahrungsmitteln in Form von Wein und Bier als Perspektive zeigt, das ist um diese Stunde noch nicht gegeben, sodass ich diese äußeren Motivationsinstrumente noch nicht vor Augen habe. Das wird sich im Laufe des Tages dann bessern. Ihnen jedenfalls wünsche ich dasselbe Erlebnis. Der Abend kommt bestimmt. Sie werden ihn im Schloss erleben. Und das ist immer schön, wenn es noch einigermaßen hell ist, da mal durchgehen und sehen den wunderschönen Lenné-Garten, gehen zum Rhein durch, sehen die Schlosstreppen. Das ist vorzüglich. Und was die Gastronomie anbelangt, also wenn der Tajus sich Mühe gibt, dann kann ich Ihnen sagen, das ist großartig. Sie kriegen dort tolles Essen und fantastische Getränke. Den Koblenzer Wein können Sie wirklich verkosten. Ich bin Ehrenwinzer, ich weiß, wovon ich rede. An manchen Tagen habe ich schon 19 Weine davon zu verkosten gehabt und es ist mir noch nie schlecht davon geworden. Also das funktioniert. Lassen Sie sich auf das Erlebnis ein. Das schadet in aller Regel nichts. In dem Sinne, schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.